Ich bete. Danke, Papa, dass du hier bist. Danke, dass du uns hierher gebracht hast heute an diesem wichtigen und besonderen Tag, dass wir einfach deinem großartigen Werk gedenken können, durch das du uns gerettet hast und freigemacht hast. Bitte beweg unsere Herzen, bitte mach, dass wir wirklich nah bei dir sein können jetzt und inspirieren lassen können von dir. Bitte sprich durch mich, bitte lass deinen Heiligen Geist hörbar werden hier in diesem Raum. Du bist wunderbar und gut. Amen. Schön, dass du heute da bist. Schön, dass wir gemeinsam hier sind. Wir sind gerade in der Nachfolgereihe und es gibt Tage, da bedeutet Nachfolge, dass man sich mit seinen Freunden zusammen trifft, um Passa zu feiern, Lamm zu essen, Salat, Kuchen. Es gibt auch Tage, da bedeutet Nachfolge, dass man mit seiner Jugend nach Berlin fährt und Äxte auf Baumstämme wirft und einfach gemeinsam eine richtig gute Zeit hat. Und wir haben jetzt die letzten Wochen gehört, es gibt Tage, vielleicht auch einen Tag, an dem man zum allerersten Mal den Zehnt ausrechnet, wie hoch der eigentlich wäre bei einem selber und sich überlegt, wo man ihn hingeben möchte. Ich erinnere mich an den Tag, an dem das bei mir das erste Mal so war. Es gibt Tage, da bedeutet Nachfolge, dass wir nochmal mit einer neuen Ernsthaftigkeit über unsere Beziehungen nachdenken. Und dann gibt es Tage wie heute, den Karfreitag, an dem wir uns daran erinnern und an dem so extrem deutlich bewusst wird, sichtbar wird, dass Nachfolge manchmal auch bedeuten kann, dass wir uns einem richtig schlimmen Leid stellen müssen, aussetzen müssen. Dass es Dinge gibt im Leben, die uns tief in unserem Herzen treffen, die wir uns nie ausgesucht hätten und um die wir trotzdem nicht herumkommen. Und gerade dort, gerade wo es schwierig wird und auch herausfordernd wird und gerade auch in den Glaubenstälern, wollen wir trotzdem an Gott festhalten, seinen Weg gehen, seinen Geboten treu bleiben. Und wir wollen das deswegen tun, weil Jesus das auch so gemacht hat. Weil Jesus auch nicht da aufgehört hat, wo es schwer geworden ist. Und es wird ein bisschen ein ungewöhnlicher Karfreitagsgottesdienst heute, vielleicht, weil ich heute ein bisschen weniger darüber reden möchte, was Jesus am Kreuz gemacht hat und ein bisschen mehr darüber sprechen möchte, was Jesus gemacht hat, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Weil wir müssen Gott sei Dank, wortwörtlich Gott sei Dank, nicht ans Kreuz gehen, aber ich glaube, wir können eine Menge daraus lernen, wie Jesus sich auf diesen furchtbaren Tag vorbereitet hat. Und deshalb schauen wir in die Bibel rein. Ich lese aus Matthäus 26, Vers 36. Da kam Jesus mit ihnen, mit seinen Jüngern, zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Jesus weiß genau, was auf ihn zukommt. Er weiß, was seine Nachfolge ihn kosten wird. Und er nennt es Leid und was es für ihn bedeutet, beim Namen. Er sagt, was es ist. Er sagt, wie schlimm es ist. Er ist auch offen zu seinen Freunden darüber. Und er sagt nicht: Ich freue mich so sehr darauf, ans Kreuz zu gehen. Und er sagt auch nicht: Im Gebet hat Gott das Kreuz schon von mir weggenommen. Nee, Jesus sagt: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Und er betet zu Gott: Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Jesus leugnet nicht, wie schwierig seine Nachfolge in diesem Moment ist. Er ist offen über sein Leid, bittet Gott um einen anderen Weg, aber ist letztlich auch bereit, diesen Weg bis zum Ende zu gehen. Heute am Karfreitag wissen wir bereits, dass Jesus wieder auferstanden ist. Und trotzdem glaube ich, ist hier in dem Leiden Jesu, in der seiner Nachfolge, Stunden vor seiner Kreuzigung, gibt es Dinge, die wir heute noch wiedererkennen und die wir uns abschauen können. Es gibt Momente im Leben, da steht das wundersame Eingreifen Gottes noch bevor. In dem Fall noch 3 Tage bevor, manchmal ist es auch länger. Da sehen wir alle Kräfte des Bösen schon aufgestellt gegen uns. Wir sehen die Schatten, die es auf unser Herz wirft, auf unsere Seele, auf unser Leben. Wir spüren, dass es noch nicht nach, wir schmecken, dass es noch nicht nach dem Leben Gottes schmeckt, das er uns verheißen hat. Und es bleibt uns nichts anderes, als zu hoffen und zu beten, dass Gott mit seinem Überfluss an Leben doch noch in unsere Situation kommen wird. Genauso wie er damals am 3. Tag seinen Sohn zurück zum Leben gebracht hat und ja, Jesus am 3. Tag auferstanden ist. Wenn wir uns Jesus anschauen, dann sehen wir, was Jesus getan hat, um mit dieser Zeit des Wartens umzugehen. Und ich will auf 3 Punkte eingehen und den ersten hat man jetzt hier schon in der Stelle bemerkt. Jesus betet zu Gott, ehrlich und ohne Filter über das, was er fühlt. Er teilt auch seinen engsten Freunden mit, dass er bis zum Tod traurig ist. Da gibt es keine frommen Beschönigungen. Er erlaubt es sich auch mal nicht sofort über das hoffnungsvolle Gute nach dem Leid zu sprechen. Er kann einfach ehrlich sein über die harte Realität, die ihm gegeben ist im Hier und Jetzt. Und er ist sogar ehrlich darüber, wie er sich wünschen würde, dass der Weg aussieht, den Gott für ihn bereiten könnte, obwohl er weiß, dass Gott einen anderen Weg geplant hat. Ich finde es total spannend, dass man immer wieder in der Bibel und auch hier sehen kann, dass Gott jemand ist, dem wir um Ausnahmen fragen dürfen und der Ausnahmen für uns macht, obwohl er einen perfekten Plan hat. Dass es sich lohnt, Gott zu fragen, ob er uns zuliebe einen anderen Weg findet. Aber so betet Jesus zu Gott. Er betet als er selbst, mit allen seinen Gefühlen und Wünschen offengelegt und in der Erwartung, dass jede Anfrage erlaubt ist. So sollen auch wir zu Gott beten, besonders dann, wenn Nachfolge schwierig ist. Und die zweite Sache, die wir in Jesus' letzten Tagen über Nachfolge lernen, ist, dass Jesus seinen Weg nicht alleine geht. Er schnappt sich seine Jünger, dass sie für ihn beten können. Er schnappt sich seine Jünger, dass sie mit ihm zusammen beten gehen. Er sagt ihnen ganz klar, wie schlecht es ihm geht. Und dass die Jünger am Ende das mit dem Beten nicht so gut hinbekommen, ändert ja nichts daran, dass wir sehen können, wie Jesus das sich vorgestellt hatte. Und nicht nur für die Gebetszeiten holt Jesus sich seine Freunde, auch nicht nur Menschen, die für ihn beten, sondern Jesus geht ganz bewusst in Gemeinschaft, um sich zu stärken für das, was vor ihm liegt. Und so lesen wir in Lukas 26, es war aber nahe das Fest der ungesäuerten Brote, das Passa heißt. Und die Hohepriester und Schriftgelehrten trachteten danach, wie sie Jesus töten könnten. Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passalam opfern musste. Und Jesus sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet uns das Passalam, damit wir es essen. Sie gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passalam. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passalam mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus feiert Abendmahl mit seinen Freunden. Oder um genau zu sein, feiert er Passa, so wie es auch gestern Abend hier gefeiert wurde. Und er sagt, mich hat herzlich verlangt, dies Passalam mit euch zu essen, ehe ich leide. Er hat sich von Herzen danach gesehnt, noch diese wertvolle Zeit mit seinen Freunden zu haben vor seiner Kreuzigung. Wenn wir heute Abendmahl feiern, dann dominiert oft dieses Erinnerungs- und das Sühnungsmahl. Wir denken daran, was Jesus für uns getan hat und wir verstehen, dass es uns reingewaschen hat. Aber das Abendmahl war schon immer auch ein Gemeinschaftsmahl. Ein Gemeinschaftsmahl untereinander zwischen uns und ein Gemeinschaftsmahl mit Jesus. Als die Nachfolge für Jesus ihren schwersten Punkt erreichte, umgab er sich mit seinen Freunden, betet mit ihnen, isst mit ihnen und hat Gemeinschaft mit ihnen, und so sollen wir es auch machen. Und drittens lesen wir in Johannes über dieses gleiche Mahl. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ging zum Vater. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und nach dem Abendessen, da stand Jesus vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Da spricht Simon Petrus zu ihm: Herr, nicht nur die Füße sollst du waschen, sondern auch die Hände und mein Haupt. Und Jesus sagte ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein. Und ihr seid rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen, denn ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Auch hier kommt Jesus' Liebe zu seinen Jüngern so deutlich zum Ausdruck. Und ich liebe es auch, wie Petrus zuerst protestiert und es überhaupt nicht haben kann, dass Jesus ihm die Füße wäscht. Und als Jesus ihm dann erklärt, er sagt: Nee, dann wasch mich von Kopf bis Fuß. Das ist so viel Liebe. Es kommt so viel Liebe zum Ausdruck in dieser Stelle. Und was auch rauskommt, ist Demut. Und zwar Demut auf beiden Seiten. Da ist die Demut von Jesus, der eigentlich der Meister ist und der sich hinkniet, der sich auszieht bis auf den Lendenschurz und hinkniet und seinen Jüngern die Füße wäscht. Aber das ist auch die Demut seiner Jünger und ich glaube insbesondere von Petrus, der bestimmt der beste Nachfolger sein wollte, den es jemals gegeben hat und einfach Jesus nur zeigen wollte, wie stark und wie treu er ist. Und der jetzt plötzlich Jesus seine Füße vors Gesicht halten muss, viel zu nah an seiner Nase und an seinen Augen, und ihm den ganzen Dreck präsentieren muss, der da vielleicht dranhängt. Auch das braucht Demut, den Dreck zu zeigen, den wir sonst lieber verborgen hätten. Vor vielen Jahren gab es einen Gottesdienst in meiner Heimatgemeinde und das war zur Zeit vom Umbau. Und der ganze Weg zum Gemeindeeingang war abgerissen worden, weil dann ein Vorhaus hingestellt werden sollte. Und es hat geregnet und die ganze Gemeinde musste an diesem Sonntag durch den Lehm und durch den Matsch gehen, um ins Gemeindehaus reinzukommen. Und ich kann mich daran erinnern, wie der Lehm an meinen Schuhen geklebt hat. Ich versucht habe, ihn noch loszuwerden an der Pforte. Es so halb funktioniert hat, vor allem, weil nach einer Weile halt der ganze Eingangsbereich einfach voll war mit diesem Matsch. Und ich erinnere mich daran, wie unsere Pastorin Ruth Kreiner vorne auf der Bühne stand, gesehen hat, wie die Gemeindemitglieder reinkommen. Und sie hat es dann später erzählt, wie das durch ihren Kopf ging, wie unfassbar viel Dreck gerade in ihre schöne Kirche reingetragen wird. Und es war ihr schwer im Herzen. Und am Ende ist sie dann auf die Bühne gegangen und hat das gesagt am Anfang ihrer Predigt und hat dann aber gemeint: Dann dachte ich mir, ich bin froh, dass meine Gemeinde auch mit ihrem Dreck ins Haus Gottes kommt. Gott will uns auch mit dem Lehm an unseren Füßen. Wenn wir so wie Petrus nichts lieber wollen, als Anteil an Jesus zu haben, dann sollten wir genauso enthusiastisch bereit sein, Gott auch unseren Dreck, unsere Schuld und unsere Fehler offenzulegen. Er will dich genauso, wie du bist. Er hat dich genauso gerettet, wie du bist. Wir werden nicht im Voraus selber rein, bevor wir zu Gott kommen. Nee, sein Opfer am Kreuz macht uns sauber, macht uns rein, macht uns in seinen Augen rein. Und auf der anderen Seite, genauso wie Jesus es sagt, wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr auch untereinander euch die Füße waschen. Beides, sich die Füße waschen zu lassen und sie anderen zu waschen, hinzuhalten, ist Teil der Nachfolge. Wer gut Augen hat oder sich vielleicht eh schon dort abgesetzt hat, der hat schon gemerkt, hat vielleicht schon die Wannen gesehen und die Handtücher, die hier rumliegen, und der ahnt, dass es heute nicht beim Erzählen der Geschichten bleiben wird. Wir haben 3 Stationen für euch aufgebaut. Und es wird jetzt eine Zeit geben, wo wir hier Lobpreis einspielen lassen und ihr die Möglichkeit habt, einfach hier im Raum im Lobpreis und im Gebet zu bleiben und auch beieinander zu bleiben, in Gemeinschaft. Aber ihr könnt auch aufstehen und das, was ich gerade gepredigt habe, selber tun. Im kleinen Saal findet ihr das Kreuz und vor dem Kreuz sind Teppiche verteilt. Immer 2 beieinander. Und diese Station könnt ihr nutzen, um ganz bewusst gemeinsam füreinander zu beten. Und wieder beides. Sowohl sich jemanden zu schnappen und zu sagen, hey, ich würde gerne, dass du für mich, für dieses Anliegen betest, aber auch selber in diese Rolle hineinzukommen, für jemanden zu beten. Es ist super, dass wir immer Gebetsteams hier haben. Aber zur Nachfolge gehört es auch, dass man irgendwann diesen Wechsel schafft ins Selbermachen. Und heute ist ein ganz entspannter Kontext, in dem ihr es einfach mal mit Lobpreismusik im Hintergrund, mit eurer Familie oder euren Freunden oder jemanden, den ihr einfach findet, zusammen mal ausprobieren könnt. Gemeinsam ins Gebet zu gehen, im kleinen Saal im Nebenraum. Natürlich kann man sich auch einfach alleine ans Kreuz zum Beten setzen. Im kleinen Saal findet ihr auch Abendmahlstische, die schon für euch hergerichtet sind. Da liegen Bibeln, die sind schon aufgeschlagen im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Vers 15. Da liegen schon die Brote bereit und da stehen schon die Kelche. Und dort könnt ihr Abendmahl in kleiner Runde feiern. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch das noch nie gemacht haben, Abendmahl zu feiern außerhalb von Gottesdienst und jemand steht vorne und leitet es an. Ich glaube, dass es total wertvoll ist, das zu erleben und wieder selber in diese Rolle zu kommen, wo man von jemand anderem Heil zugesprochen kriegt, aber auch selber Heil zuspricht. Und die Weise, wie ihr es einfach machen könnt, ist, ihr könnt die Abendmahlsworte lesen, wie sie da drin steht, eine Person, oder ihr betet einfach frei selber für Brot und Wein. Und dann gebt ihr einfach im Kreis rum das Brot. Jeder sagt seinem Nächsten, Jesu Leib für dich gebrochen, spricht es einer Person zu und kriegt es dann später von der anderen Seite selber zugesprochen. Es ist nicht so, dass wir das können müssen, um ins Reich Gottes zu kommen, aber es ist so eine wertvolle geistliche Kompetenz, dass jeder von uns lernen kann, Gottes, das Heil, das Jesus uns versprochen hat, auch anderen zuzusprechen. Und es gibt dort auch glutenfreie Brote in den kleinen Verpackungen, so wie auch während dem normalen Gottesdienst. Und die 3. Station ist die Fußwaschung. Die findet hier im Raum statt. Es tut mir leid, weil ich habe da ein bisschen den Platz von den Jugendlichen gekapert. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Es wird nachher dort auf den Sofas stattfinden. Immer 2 Leute im Team. Ihr schnappt euch eine von den 4 Wannen, holt euch das warme Wasser drüben aus dem Bad, bringt es wieder mit und eine Person wäscht für die andere die Füße. Es gibt für jeden ein extra Handtuch, es wird nichts zweimal verwendet. Es ist Handseife und das Wasser kann jedes Mal wieder ausgewechselt werden, deswegen haben wir extra 4 Wannen. Ganz hygienisch. Und dann können wir uns mal hineinbegeben in diese geistliche Bedeutung von diesem ganz praktischen Akt, den Jesus uns mitgegeben hat, zusammen mit dem Abendmahl. Genau. Ich werde dann auch bei der Fußwaschstation sein und nochmal die Details erklären, falls irgendwas vergessen wurde. Genau. Genießt die Zeit, nutzt die so, wie es gut für euch ist. Und irgendwann wird es dann eine Ansage geben und dann kommen wir nochmal alle hier zusammen und beenden gemeinsam den Gottesdienst. Gesegnete Zeit euch.